What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, dem Podcast, in dem wir über die Zukunft der Agenturen sprechen. Heute geht es um ein Thema, das ja immer wieder heiß diskutiert wird. Ich würde sagen, es ist ein Dauerbrenner und es hat an Relevanz, finde ich, noch weiter hinzugewonnen. Und zwar wollen wir uns ganz intensiv damit beschäftigen, wie eigentlich integrierte Zusammenarbeit so richtig gut funktioniert, wo wir noch besser werden können, was so Stellhebel sind, um das Potenzial auszuschöpfen. Denn um das vorwegzunehmen, ich finde, mit Blick auf unsere Branche, da ist noch Luft nach oben. Und ich habe ein ganz interessantes Case-Beispiel quasi qua Gäste mitgebracht, auf das ich mich sehr freue, bin sehr gespannt. Und zwar spreche ich heute mit Christian Retsch, CEO von BBDO Germany Group und dem Boris Terwey, CEO von InterOne und COO von Team BBDO. Wie es zu dieser Konstellation kommt, denn das ist schon ein Teil des Geheimnisses der integrierten Zusammenarbeit, da tauchen wir gleich tiefer ein. Ihr beiden, auf jeden Fall herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass ihr meine Gäste seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, liebe Kim. Hallo.
Boris, ich starte mal mit dir, weil ich das so unfassbar sympathisch fand, als wir unser kleines Vorbereitungsgespräch auf diesem Podcast hatten. Da hast du nämlich gesagt, ich war am Anfang total skeptisch gegenüber Christian und auch gegenüber der Ideen. Und jetzt kommt der Nächste, der erzählt, wie das hier alles super läuft und wir ganz eng zusammenarbeiten und. Hast du gedacht irgendwie, ja gut, lass ihn mal reden, mal gucken, was da kommt. Jetzt bist du ja mittendrin. Jetzt bist du CEO dieses Modells. Es muss also irgendwas auf dem Weg passiert sein, mit dem Christian dich dann doch gekriegt hat. Was war denn das? Oder was andersrum, was war deine Skepsis? Habe ich das so einigermaßen wiedergegeben, was du gefühlt hast?
Ja, es gab eine gewisse Skepsis und ich glaube, wir haben uns dann beide gemeinsam gefunden und geholt. Ich bin ja, wenn man sich meine Vita anguckt, noch gar nicht so lange nah an der Werbung, sondern war immer rein im Digitalen oder auch eher in der Beratung. Und da auch das eine oder andere Vorurteil natürlich mit mir rumgetragen. Und Christian und ich sind sehr unterschiedliche Menschen. Und wir brauchten da eine gewisse Zeit, um zu erkennen, dass die Kombination von uns beiden einen Haufen Spannung, positive Spannung und Stärke hat. Mhm. Ich glaube, ich brauchte ehrlich gesagt sogar ein bisschen länger, als Christian gebraucht hat. Mhm. Aber umso mehr Spaß macht jetzt die Zusammenarbeit. Und um das vielleicht nochmal ein bisschen zu unterfüttern, ich bin ein eher rationaler, organisierter Mensch. Und wenn ich eine neue Idee habe, dann ist die üblicherweise, entwickle ich sowas am Whiteboard und dann stehen da Kästchen und wie die Kästchen in einem Verhältnis stehen und vielleicht ein paar Linien dazwischen. Und wenn Christian eine neue Idee hat, dann sind das große Bilder und dann sind das 2, 3 große Worte und da ist da viel Vision und Emotion dabei. Und meine Kästchen machen Haufen Sinn, aber entfalten halt nicht so richtig viel Begeisterung bei den Zuhörern und Zuschauern ganz am Anfang. Während Christian eben tolle Bilder, eine tolle Vision hat und das Ganze muss aber später in irgendeine Struktur, in eine Organisation, in Prozesse geführt werden, die das Ganze dann Realität werden lassen. Mhm. Und mit ausreichend viel reibenden Gesprächen sind wir zusammengekommen, gesagt, diese Idee, die wir jetzt gemeinsam für Team BBDO haben, das macht wirklich Sinn, das ist spannend. Wir wollen etwas radikaler umsetzen mit näherer Zusammenarbeit und mit dem wirklichen Schaffen von einem Team und nicht dem Addieren von verschiedenen Einheiten nebeneinander. Und als mir klar wurde, dass wir alle das wirklich ernst meinen, habe ich gesagt, das ist eine ganz spannende Herausforderung. Und da habe ich Lust mitzuarbeiten.
Ich finde es eine wunderbare Hintergrundgeschichte und ich mag auch, was du sagst, weil das ja irgendwie eigentlich auch schon diese zwei Perspektiven, dieses der eine macht Kästchen und ist sehr rational und alles macht in sich irgendwie Sinn, aber die Emotionalisierung, die Verkaufe, das Narrativ dahinter, was dann Kunden wie Talente und Mitarbeitenden begeistert, das zeigt, glaube ich, ganz schön irgendwie, welche Kraft auch aus diesen unterschiedlichen Perspektiven herauskommt, wenn man irgendwie so ein so die Connecting the Dots macht und einen guten Mittelweg findet. Vielleicht eine Frage, bevor wir, weil was mich natürlich umtreibt, ist die Frage, wie sieht das jetzt genau so aus? Was habt ihr euch dabei überlegt? Wir gehen vielleicht genau wie bei dir, Boris, jetzt mit dir, lieber Christian, nochmal einen Schritt zurück. Wir beide haben uns ja kennengelernt in deiner Rolle noch als CEO bei Saatchi & Saatchi und ja, kennen und schätzen gelernt, kann man sagen. Und du hast dann ja den Weg zu BBDO gemacht und ich werde nicht vergessen, du hast auf Instagram noch so ein Sylt-Foto gepostet, wo du meintest, ah, mal Zeit nutzen am Strand, ein bisschen Kopf durchpusten lassen, Gedanken machen. Ist ja immer so, wenn man so eine neue Rolle antritt, wissentlich auch, was war vorher, was habe ich erlebt, wie entwickelt sich die Branche. Wie, mit welcher Idee bist du zu BBDO gekommen? Was war auch deine Vision? Und vielleicht auch die Frage, wie sehr war sie schon ausgearbeitet? Weil man ja manchmal sagt, nur nimm doch erstmal die 100 Tage, lern die Leute kennen. Also hast du dann nochmal feinjustiert? Lass uns da nochmal reingucken, das interessiert mich sehr.
Mehrere Facetten dazu. Also erstens, du hast gerade gesagt, ich bin von Saatchi und Leo Benetto Publicis gekommen. Das war ein sicherer Hafen für mich. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und es gab keinen Grund zu gehen, außer ein Gespräch mit Andrew, unserem weltweiten Chef damals. Und der hat mich einfach nochmal so ein bisschen unwohl fühlen lassen. Habe ich schon alles geschafft? Habe ich das umgesetzt? Habe ich das realisiert? Und so weiter, was ich bei meinem alten Laden angefangen habe. Und das Gespräch mit ihm und dann noch zwei weitere haben mich eben dazu bewogen, zurück zur BBDO zu gehen. Nun war ich schon mal bei der BBDO und das ist was sehr Emotionales. Wenn man ein Unternehmen kennt in seinem Erstjob und das damals gut fand und das Gefühl hatte, dass das Fundament dort gelegt wurde für den eigenen beruflichen Lebensweg, dann ist es was sehr, sehr Schönes und Freudvolles, da wieder hin zurückzugehen. Das war also die zweite Komponente. Und die dritte, ich habe bei meinem alten Arbeitgeber viele Stärken aus Kollaboration kennengelernt, habe mich auch selbst verändert. Ich bin jemand, der gerne vorne steht. Und vorne stehen heißt auch oft Menschen hinter sich lassen. Und da bin ich heute, glaube ich, ein bisschen integrativer unterwegs. Und das war von Anfang an mein Ansinnen, die Mannschaft mitzunehmen, meine Gedanken zu teilen. Ich habe aber völlig unterschätzt, dass man mir das am Anfang nicht abgenommen hat. Der Boris,
weil du aus der Werbung kommst und da sozusagen alle Vorurteilsboxes getickt hast, die Boris im Kopf hatte.
Genau, also aus mehreren Gründen. Ich möchte auch nicht nur über Boris reden. Ich habe es eigentlich bei keinem geschafft in unserer Bande. Vielleicht noch am ehesten aus der werblichen Perspektive. Es war aber so, dass BBDO als Holding geführt wurde mit einem sehr straffen Finanzregime. So muss man das mal sagen. Und dass dann die Holding sich verändert als Growth-Plattform und Integration, der Schritt war einfach erstmal absurd. Und unnachvollziehbar, weil BBDO ist ja schon ein paar Jahre im Markt. Und es war immer die Holding, die Kö und dieser verdammte sechste Stock hier, als ich wollte eigentlich umziehen, ging aber dann nicht. Das ist so ein Symbol gewesen von hier wird geführt. Und das hat mindestens ein halbes Jahr gedauert, bis ich das Vertrauen auch gewonnen habe, dass ich das ernst meine, besser, mehr integrativer und nicht additiv, sondern integrativ zu arbeiten und musste dafür auch ganz schön einstecken. Unter anderem von Boris, aber das hat sich gelohnt.
Und sag mal, du hattest deine Idee, du hast sie dann geteilt. Wie hast du das Führungsteam mit auf diese Reise genommen und wie habt ihr es geschafft, dass du nicht die Menschen hinter dir lässt, wenn du vorne stehst, sondern dass ihr das gemeinsam auch dann im Feintuning zusammen entwickelt?
Also das ist eine sehr faire Frage und ich möchte es auch jetzt nicht im Nachhinein schönreden oder so. Also ich glaube, es gab einen Moment, da war ich mit Boris hier gegenüber in unserem Raum und wir haben genau Vision versucht zusammenzubringen mit operativem Modell. Und dann sind wir auseinandergegangen und haben gesagt, das funktioniert so nicht. Er hat immer von unten nach oben entwickelt und ich habe immer von oben nach unten entwickelt und habe gesagt, das muss doch funktionieren. Und wir haben wirklich 2 Stunden geredet und sind auseinandergegangen, total frustriert. Und dann kam Weihnachten. Und über das Jahr hinweg habe ich versucht, die Strategie mal in Charts zu bringen. Nicht so sehr verbalisiert, sondern versucht mit, wie sehen integrative Modelle aus, was haben die Kunden davon, wie könnte unsere Value Proposition, die wir dann neue Nähe genannt haben, heißen, warum wirkt das auch nach innen. Also musste mir wirklich die Mühe machen, das Ganze mal zu manifestieren, was ich meine, aus mehreren Blickwinkeln. Und das habe ich auch voller Aufregung dann meinen CEO-Kolleginnen und Kollegen gezeigt. Und dann stand der Boris auf und sagte, ich muss nicht alles gut finden und dieses Nähekram und so, das brauche ich alles nicht. Aber die Vision, wie wir Kunden zu mehr Wachstum führen und was wir dafür brauchen und die Art und Weise, wie du das so aufbereitet hast, dass daraus auch aus der Addition was Tolles wird oder aus der Integration, muss man ja sagen, da committe ich mich. I'm in. Und jetzt kommt das Zweite. Wir hatten damals einen Kunden gepitcht, E.ON. Und das war der Lackmustest. Und Boris sagte, pass mal auf, wenn du das ernst meinst, würde ich gerne den Creative Lead aus der Interbon übernehmen. Und dann musste ich schlucken, weil, ja, BBDO, Creative Lead, Interbon, Digital Experience, was auch immer, Lead, musste ich schlucken und dachte mir, es ist egal, von welcher Seite wir das angehen, wir müssen das jetzt ausprobieren. Scheitern gehört auch mit dazu. Ich wage das Experiment und das Ergebnis ist ja bekannt. Es hat funktioniert. It's on us, genau. Und es hat ganz neue Kräfte freigesetzt. Und das war toll. Und damit waren wir dann im Rennen.
Und sag mal, bevor ich in den Lackmustest nochmal eintauche, weil das interessiert mich mit dem Creative Lead von InterOne, was da vielleicht auch anders war, als man das sozusagen als Kreativagentur auch ausfüllen würde, diese Rolle. Lasst uns mal teilhaben, wie sieht dieses Operating Model aus von den unterschiedlichen Agenturen, die eben, wie ihr gesagt habt, nicht nur additiv funktionieren, sondern wirklich integriert. Weil ich meine, behaupten tun das irgendwie alle. Also wenn du in der Branche mal hörst, alle sind mega integriert und Full Thinking und alles das, was sich die Pitchberatung und die Kunden auch so sehr wünschen. Aber es funktioniert, da müssen wir uns ehrlich machen, auch nicht immer.
Jetzt wirst du was live erleben zwischen Boris und mir, ja. Ich erzähle jetzt ein unglaublich gutes Narrativ und dann wird er sagen, stimmt doch gar nicht, da sind wir doch noch gar nicht. Also so ist das jetzt.
Das ist doch gut, aber das ist ja immer so. Man muss ja erstmal, ich habe irgendwann mal gelernt, Kim, du musst immer erstmal den Hut über den Zaun werfen und danach musst du überlegen, wie du darüber krabbelst.
Ja, aber so sind wir nicht. Also ich sag mal so, das Erste ist, wir haben eine Gesellschaft gegründet, die hieß nicht mehr, und du hast eben eigentlich auch falsch gesagt, BBDO Group Germany, sondern Umbenennung, auch im Handelsregister, Team BBDO, The Marketing Group. Das ist schon mal was anderes. Das heißt, wir haben eine andere Rechtsorganisationseinheit gegründet. Erste Veränderung. Zweite Veränderung, wir haben der Organisationseinheit Verantwortung gegeben, die sie vorher nicht hatte. Vorher war es eine reine Finanzholding, ich habe das eben schon gesagt. Jetzt ist es eine Holding mit einem Chief Operating Officer, mit einer Chief Client Officerin und Growth Officerin, der Luisa, mit einem Strategen und angedacht, da sind wir gerade im Wechsel, einer Kreativführung oder Creative and Innovation Führung. So, das heißt, das war schon mal ein Riesenunterschied. Damit habe nämlich nicht mehr ich geführt, sondern ein Gremium. Und das macht was. Das Zweite ist, wir haben von vornherein Team aber nicht nur in diesem Gremium gesehen, sondern haben gesagt, auch die CEOs der Gesellschaften sind Teil von Team. Ganz wichtig, weil wir sonst wieder eine Ausgrenzung oder eine Hierarchisierung oder sowas da reinbringen. Das wollen wir nicht, sondern wir haben eine Integration. Das heißt, jeder hat eine Stimme und wir führen das Konstrukt zusammen. Das war der zweite Unterschied. Das heißt, alle haben auch von den Problemen und Chancen gelernt voneinander. Wir sind natürlich wöchentlich zusammen, alles New Business wird besprochen, alles Cross-Selling wird besprochen, alle verlorenen Kunden werden besprochen. Das ist mal der Start gewesen. Und dann haben wir angefangen, um zum Beispiel Luisa herum Client Leader zu identifizieren, die, du kennst das, berühmte T-Shape Profile haben, die in der Lage sind, Kunden zu führen. Und wir diskutieren nicht mehr, in welcher Instanz ist das eigentlich am besten allokiert, der Kunde, sondern wer sind die richtigen Leute, um mit dem Kunden das beste Ergebnis zu erzielen. Letzter Gedanke, und wir haben eine P&L. Das heißt, es ist mir gelungen, dass ich gegenüber meiner neuen CEO Nancy weltweit immer nur drei Zahlen liefere und die sind alle drei für Deutschland. Das eine ist Umsatz, das andere ist Ergebnis und das dritte ist eine Zahl, die muss man nicht so wissen und verstehen. Die ist noch ein bisschen von gestern.
Bezogen?
Nee, die ist gar nicht Network bezogen, sondern die ist immer noch Personalkostenrelation bezogen und davon halte ich nichts. Mhm. Ja, das ist alte Welt, meiner Meinung nach, aber wir konzentrieren uns eigentlich auf zwei plus die dritte, die müssen wir liefern. So, und das war, ist ein Teil der Veränderung. Boris.
Ja. Vielleicht nochmal zurück auf die, Kim, du hast es ja schon angesprochen, auch die Geschichte, warum wir gesagt haben, wir wollen eigentlich von unseren Creative Lead auf den Pitch haben. Mhm. Das war, auch so ein interner Lackmustest, weil wir haben vorher oft erlebt, dass BBDO Group, was dann auf einmal Team BBDO hieß, war eigentlich immer BBDO. Und es war keine Gleichberechtigung unter den vier Agenturen, es gab immer ein Lieblingskind, das war die Werbeagentur, die dem Kind ja auch den Namen gibt. Und für uns als Interhorn hatten und wir haben öfters erlebt, es war dann lass uns das zusammen machen. Wir haben schon alles fertig, mach bitte die Microsite. Ja, so. Na, das ist nicht Zusammenarbeit. Das ist einfach, wir brauchen noch eine Werkbank, die ein bisschen was Digitales zusammenschrubbt. Und das war für uns ein wichtiger Test, ob anerkannt wird, dass wir auch sehr viel kreatives Talent bei uns haben, dass anerkannt wird, dass heute jede Kampagne und jede Big Idea eine signifikante digitale Komponente hat und dass wir hier gleichmäßig und gleichberechtigt mitspielen können, was für uns und für mich auch für die Story in die Interone rein sehr, sehr wichtig war, zu sagen, schaut hier, das ist jetzt ein gleichberechtigtes Modell. Mhm. Jetzt sind wir auf einem Weg zu diesem integrativen Modell. Wir haben zwei Kunden, auf denen wir das aktiv leben und dort viele Vorteile erleben. Und die Vorteile sind die, dass es den Menschen tatsächlich wahnsinnig Spaß macht, über Disziplingrenzen, über auch leicht unterschiedliche Kulturen in den Agenturen zusammenzuarbeiten. Das haben wir im Kleinen auch bei uns bei der Interone, weil wir ein unheimlich breites Portfolio haben von Strategie über Creative bis zu Technologen, die in erster Linie Public-E-Government-Lösungen bauen. Mhm. Trotzdem konnten wir die in eine Heimat bringen und mehr haben wir es bei uns hinbekommen, dass die Menschen wertschätzen und sehen, wie viel tolle neue Ideen und Inspirationen man haben kann, wenn man über seinen eigenen Tellerrand hinausblickt. Und das Ganze können wir jetzt noch eine Dimension größer machen bei Team BBDO. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber auch viele Fragen, die wir klären müssen. Der Christian sagt das schön, wir haben diese in erster Linie zwei KPIs, die wir als Team BBDO ins Headquarter reporten. Unten drunter sind wir nach wie vor vier Agenturen. Es ist da sehr hilfreich, dass wir eigentlich nicht vier, sondern eben fünf sind, dass eben Team BBDO als weiteres Vehikel zur Verfügung steht, was dadurch auch eine gewisse Neutralität hat, wo wir sagen, für die integrativ geführten Kunden nehmen wir Team BBDO auch als Legal Entity, als sozusagen aufnehmende Agentur. Da werden die Experten aus den verschiedenen Agenturen reingegeben. Und es gibt mit Team BBDO im Zweifel dann auch ein Leadership, was das Ganze entscheiden kann. Mhm. Nichtsdestotrotz, die Agenturen haben im Moment natürlich noch P&Ls. Und damit gibt es Partikularinteressen. Damit müssen wir ein Regelwerk schaffen. Ich hoffe, ich langweile euch nicht, aber ich bitte wahnsinnig spannende Frage. Wie entscheide ich, zu welchem Zeitpunkt, wie der Revenue Share auf die unterschiedlichen Agenturen geht? Mhm. Und da gibt es im Endeffekt drei Modelle. Du kannst sagen, es geht danach, wer wie viel Effort in den Pitch gesteckt hat. Der soll auch davon abhängig partizipieren. Oder es geht danach, was bei der Aufwandschätzung, bei Auftragsvergabe geschätzt wurde. Ihr habt die Pakete, andere haben die Pakete. Was glaubt ihr, wie viel das ist? Oder ich gehe danach, was man tatsächlich am Ende reingesteckt hat. Ja. Mhm. Das sind drei valide Modelle, die alle ihre Vor- und Nachteile haben, die im Zweifel immer auch in die Autorität der einzelnen Agenturen eingreifen. Und wir müssen ein Modell schaffen, wo man sich gegenseitig vertraut, wo wir aber verhindern, dass bei einer Ratecard-Diskussion drei CFOs am Tisch sitzen und miteinander diskutieren, wie man jetzt auf irgendwas eingeht. Mhm. Wir können nicht drei PMs haben und wir können nicht sagen, jeder Kreative muss aus seiner Unit auch seinen eigenen Chief Creative Officer oder CD dabei haben, sondern jeder muss bereit sein, in der anderen Konstellation mitzuarbeiten und sich da einzubringen. Und da sind wir gerade dabei, einfach ein Regelwerk zu schaffen, ein kleines Playbook, wo wir dann auch alle das intensiv natürlich mit den CEOs gemeinsam entwickeln und dann sagen, das ist es. Und mit der These starten wir. Und mit jedem weiteren Projekt, mit jedem weiteren Kunden werden wir es dann über die Zeit agil optimieren.
Und sag mal, die ich kenne das von uns, ne, es ist immer eine Diskussion um Prozesse gerade und Schnittstellen. Ne, gerade wenn man eben gewerkeübergreifend zusammenarbeitet, dann sehnen sich viele auch immer nach einem gewissen Prozess, der dann, oder wir haben jetzt auch ein Playbook, ne, nach dem sich alle orientieren. Welcher Überzeugung bist du auch in deiner Rolle als COO? Also wie viel macht es Sinn, vorzudefinieren? Wie viel ist dann am Ende doch immer ganz anders?
Also ich komme aus einer Welt, wo alles bis ins Letzte extrem vordefiniert war. Und das war dort auch sehr hilfreich in einer komplett global zentralistisch geführten Einheit. Ja, das gibt's einige Modelle, die ja extrem erfolgreich sind. Gleichzeitig verhindert da man damit auch eine gewisse Diversität. Ja, es gibt Leute, die unterschiedlich denken und unterschiedlich arbeiten. Und jedes Projekt ist irgendwie anders. Und mehr Kunden geben uns sehr strikt auch vor, wie entsprechend auch ihrer Prozesslandschaft und ihrer Systemlandschaft bei uns zu arbeiten ist. Dementsprechend ist es wichtig, dass man die zentralen Prozesse untereinander abgestimmt hat. Also wie beschreibe ich am Anfang den Scope? Also wir sind ja heute in einer Welt, wo der Retainer nicht mehr die Rolle spielt, die er früher hatte, sondern wir viel, viel mehr Projektgeschäft haben. Und dort muss definiert sein und idealerweise auch eben über Agenturgrenzen hinweg, wie wird Scope am Anfang definiert und wie wird dieser Scope geschätzt? Und wie machen wir daraus einen gewissen Plan? Das, denke ich, muss man standardisieren. Wie läuft dann die Projektabwicklung, die Projektsteuerung über den Verlauf des Projektes? Das halte ich für sehr variabel anpassbar an die jeweiligen Bedürfnisse. Wichtig ist es, dass man ein gleiches Verständnis von der Rolle eines Projektmanagers hat. Was ist die Aufgabe dieser Person? Auch das Einflussgebiet, was darf er oder sie entscheiden und was nicht? Und es ist auch wichtig, ein gewisses Set von, ich sag mal, gleicher Kultur oder Sekundärtugenden zu haben. Das fängt an mit, sind wir eher pünktlich oder sind wir eher nicht pünktlich? Weil wenn man in einem System ist, wo alles eher unpünktlich ist, ist das vollkommen in Ordnung und funktioniert darin sehr gut. Das funktioniert aber nicht, wenn die andere Welt eher pünktlich organisiert ist. Dann gibt's permanente Frustration. Genauso aber auch die Frage, wie gehe ich mit Feedback um? Habe ich eine Kultur, wo ich eher direkt jederzeit schnell sage, das hat mir jetzt nicht gefallen, das sage ich dir jetzt? Oder habe ich eine Kultur, wo ich sage, ich möchte mich jetzt hier doch nicht äußern und ich möchte mich erstmal besprechen und eher, was weiß ich, andere Wege finden, um mich hier zu äußern? Da eine gemeinsame Basis zu schaffen, halte ich für wichtiger als ein breit gefächertes, also was ich als Playbook im Kopf habe, sind 5 DIN A4 Seiten. 5 PowerPoint-Charts. Aber kein 60-seitiges Manual. Christian und ich waren ja beide in der Publicis-Welt, wo man, glaube ich, als Geschäftsführer am Anfang ein 2000-seitiges Werk an die Hand gegeben bekommt und jeder Verstoß wird kritisch gesehen. Ich glaube da eher an zentrale Punkte, zentrale Prozesse, die man einmal klärt, 5 Charts und das muss reichen. Und der Rest wird individuell dann auf den Projekten angepasst.
Christian, der Boris hat gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, das Thema Kultur, festgemacht an Pünktlichkeit, Unpünktlichkeit, ja. Unterschiedlichen Themen. Wie sehr ist euer Vorhaben auch ein Kulturprojekt, eine Kulturinitiative gewesen bei der, ich sag mal, bei den 4 unterschiedlichen Agenturen, die qua Craft, Prägung, Historie, Führung, ganz andere vielleicht auch Prinzipien oder eine kulturelle DNA haben.
Genau. Also Kultur ist oft die Konsequenz aus Erlebtem. Ja, es gibt ja sehr gerne Purpose und was auch immer, wo man sagt, wir prägen Kultur von außen nach innen, aber eigentlich ist Kultur von innen zu sich selbst. Das Erste, was passiert ist, durch Team, die Menschen haben andere Menschen kennengelernt, die sie vorher nicht gekannt haben und gesagt haben, oh, ich kannte immer nur die Marke, die Menschen sind ja toll. Das ist kulturprägend. Das Zweite ist, es gibt gemeinsame Erfolge Und wo Erfolg entsteht, fragt man sich, was habe ich bisher verpasst? Das dritte ist, Boris in seiner liebenswürdigen Art, Feedback-Kultur, die Dinge werden besprochen. Und zwar so, dass ich selbst kaum aushalte. Da gibt es dann eine Stunde und dann gibt es ein Kanban-Board und dann werden da die Dinge aufgeschrieben. Und jetzt kommt's. Man bespricht nicht nur, was war gut und was war schlecht auf menschlicher Ebene, auf prozessualer Ebene, sondern man macht danach sofort Handläufe fürs nächste Mal. Mhm. Das heißt, aus dem wir tun das, entsteht auch eine Normierung, auch eine kulturelle Normierung, die wir gar nicht geplant haben, wo eine gewisse Dynamik aus dem Team heraus, aus der Mitte heraus entsteht, was sehr Schönes ist. Und dann gibt es doch, ich muss Luisa wieder erwähnen, etwas Gewolltes. Wir haben einen sogenannten Teams Club, wo einige ausgesuchte T-Shape Profile People drin sind, die untereinander und teilweise sogar mit externem Coach sich beflügeln, kennenlernen, miteinander arbeiten und eigentlich so ein bisschen ein Gegenpol sind zu der Geschäftsführung im Team. Mhm. Da passieren auch ganz gute Sachen und auf diese Personen wird sehr, sehr viel Wert gelegt, weil sie im Prinzip die Wildcard haben, uns zu sagen, wo wir falsch liegen. Also Kultur prägt sich natürlich mit einem Willen, dass man was verändert, aber aus der Veränderung heraus. Mhm. Und dann ist unsere Positionierung mit neuer Nähe etwas, was wir dem Kunden versprechen, komm mal wieder näher an deine Wachstumspotenziale. Auch etwas, was natürlich nach innen doppeldeutig sehr gut wirkt. Nähe kann was sehr Schönes sein. Und da haben wir zum Beispiel eine Roadshow gemacht. Wir waren eine Woche, das gesamte Management, sind wir durch Deutschland gereist und haben viele hundert Kolleginnen und Kollegen im Gespräch gehabt, in Präsentationen, die haben sich vernetzt. Wir haben auch, ich sag mal, diese Etagendenke aufgebrochen, ganz einfache Dinge. Ja, und jetzt gibt's auch gemeinsame Partys und bla 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 bla. Nur Weihnachten nicht, das ist immer noch ein bisschen intimer. Aber da tut sich was. Und jetzt kommt's eben nicht von Boris und mir, sondern jetzt kommen die Ideen auch von anderen. Und das ist ja der Beweis, dass es funktioniert. Mhm. Ich muss noch eine Sache sagen, weil das fand ich bei Boris ein bisschen unscharf eben. Er hat gesagt, wir haben zwei Kunden. Also wir haben zwei Neukunden, die wir ganzheitlich über die ganzen Kompetenzen beraten. Ich bin mittlerweile, und wir hatten gestern einen großen Termin dazu, davon weg, dass man immer das ganze Lied aus Tech, aus Data, aus Creativity, aus Brand, aus Consulting, aus Design und so weiter spielen muss. Es gibt auch sehr fruchtvolle Konstellationen, die man sich gar nicht vorher erdacht hat, aber die jetzt entstehen durch die Teamkonstellation. Ich gebe mal ein Extrembeispiel. Was hat die Design- und Markenagentur Peter Schmidt mit der InterOne zu tun, mit der digitalen Kompetenz? Naja, sie können digitale Asset-Tools bauen und sind in der Lage, Marken-Rollouts durch die digitale Kompetenz ganz anders zu gestalten. Ein Beispiel. Oder was hat Peter Schmidt mit BBDO zu tun? Na, ganz einfach, bei Condor machen wir Design, sage ich mal, und auf der anderen Seite machen wir die Kommunikation, mhm. weil sich das bedingt. Mhm. Oder sehr oft Betten, Change Management und BBDO. Das muss irgendwann dann auch mal das Licht der Welt erblicken. Mhm. Also das sind Konstellationen, die kleiner sind als immer die große Team-Story, an die ich ehrlich gesagt mittlerweile fast mehr glaube, weil Kunden sind erschlagen von unserer Kompetenz und von dem, was wir dann alles so ins Feld führen. Und dann hast du da wieder zu viele Leute am Tisch. Das bringt nichts. Im Kleinen ihnen beizubringen und erfahrbar zu machen, was der Vorteil von komplementären Qualitäten ist, darauf kommt's an. Und deswegen bin ich auch nicht mehr bei Power of One mit allem, ja, sondern Power of Diversity und immer wieder unterschiedliche Konstellationen schaffen, die nicht den Anspruch haben, alles sein zu müssen. Das ist mein neues Mantra.
Du hast eben auch, finde ich, durch die Beispiele ganz schön gezeigt, dass, ich sag mal so, früher in der Vorstellung, ein Network sagt, wir können integriertes Angebot. War ja immer die Vorstellung, da haben wir schon ein Creative Lead, dann können wir doch auch noch den digitalen Lead übernehmen und dann können wir doch auch noch das Redesign machen, wenn wir spitz kriegen, die das machen und dann machen die Change, dann kriegen wir auch noch was für unsere Change Management Unit. Und wie ich es gerade so aufgemütert habe, alles steht so nebeneinander und häufig sind es dann auch unterschiedliche AnsprechpartnerInnen auf Unternehmensseite und eigentlich hat man Silos verkauft, ne? Also in diesem Ansatz schon falsch. weil es ja eigentlich nur darum geht, super, wir haben uns alle Töpfe budgetseitig eingesammelt und gesichert. Und das, was du beschrieben hast, sind ja neue, ich nenne es jetzt mal kreative, auch digitale Lösungen, die aus einem gemeinsam Erdachten entstehen, die es so vorher gar nicht gegeben hätte. Ich sag mal, wie jetzt die Überlegung, wie hilft uns AI in dem ganzen Thema Brandmanagement zum Beispiel? Ja, also da geht es ja gar nicht darum zu sagen, Designer sitzen da und machen das, sondern man trainiert vielleicht eine AI darauf, markenspezifische Assets zu erstellen, sei es jetzt textlich oder designseitig. Und plötzlich ergeben die Dinge zusammen einen neuen Sinn. Und ich glaube, das ist ja auch so interessant bei der Frage nach der Zukunft der Kreativität. Also kommt man durch diese integrierten Teams zu, also sehr sicher, das können wir gleich beantworten, zu ganz anderen Lösungen als dieses Siloeske aneinanderreihen. Ich glaube, das ist auch so interessant bei der Denke da drauf. Und deswegen, wie du sagst, das ist ja auch für die Kunden super unangenehm. Ne? Du bist im Termin und sagst, ich bringe noch mal die Kollegen von InterOne mit, weil die wollten sich auch schon immer mal vorstellen. Da sagt der Kunde, ich habe nicht danach gefragt. Also das nervt mich, lass die zu Hause. Also nicht weil es InterOne ist, sondern nur jetzt als Beispiel.
Aber genau so.
Und Stichwort mehr Nähe heißt halt auch wahrscheinlich, wir hören uns an, wo du stehst, was deine Herausforderungen sind und aus den Kompetenzen, die wir haben, überlegen wir uns, ob wir dir helfen können. Und das heißt auch nicht, wir hätten gerne alles Budget, was du hast, Klammer auf, klar hätten wir das auch gerne, aber in erster Linie kommt man eigentlich über die Lösung. Und die kann halt manchmal auch erstmal was Kleines sein, wenn es Sinn macht.
Absolut.
Ja, und wir sind jetzt auch, ich sag mal, wir nehmen die Bedeutung der Einzelmarken, wo nötig, einfach auch zurück. Also anstatt zu sagen, ich wollte euch gerne mal die InterOne vorstellen, die kommen nächste Woche vorbei und zeigen ihr Slide Deck, sind wir jetzt viel besser aufgestellt zu sagen, dass eine BBDO uns anruft und sagt, hört mal zu, wir brauchen ja noch ein bisschen digital, könnt ihr hier mitkommen und uns da unterstützen? Und andersrum genauso natürlich. Und das machen wir dann gar nicht unter, da kommen noch die Kollegen von und das betont werden muss, dass man ja aus einer anderen Agentur ist, sondern das sind einfach weitere Experten, die gehören einfach bei uns dazu. Mhm. Und damit entsteht beim Kunden auch gar nicht das Gefühl, mit zwei unterschiedlichen Units zusammenzuarbeiten und damit möglicherweise auch die zusätzliche Komplexität managen, respektive bezahlen zu müssen.
Mhm. Wir hatten letztens,
Christian,
darf ich das noch? Ja, weil es wir hatten letztens einen Fall, dass ein Kunde gesagt hat, ich muss nebulös halten, weil vielleicht hört er hier zu, die Kampagne war Mist. Die funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das lassen wir nicht locker. Wo funktioniert die denn nicht? Die hat nicht verkauft. Mhm. Dann haben wir gesagt, mein lieber Freund, dein Vertriebsweg ist die Webseite. Mhm. Ja? Hast du mal geguckt, wie die Webseite konvertiert? Nach 5 Klicks bin ich ausgestiegen bei deinem neuen Produkt. Können wir mal bitte nicht vorne reden, sondern hinten in der Kette reden, damit wir auch fair sind, was hier nicht funktioniert hat. So, und dann haben wir E-Commerce gefixt und die Kampagne ist die gleiche, spielt ja immer noch. Aber wir haben das Problem gelöst. Und darauf kommt es halt an, dass wir anders lernen zuzuhören, what's the problem and the missed opportunity. Mhm. Und nicht, was ist das Briefing für Kommunikation, dann kriegst du nur Kommunikation. Mhm. Wir müssen also, unser Strategiekollege Achim nennt das, das Problem reframen. Weil wir sind ja Beratung, Marketing, Commerce-Beratung, Beraterinnen. Und das ist die hohe Kunst. Und das ist auch ein Bildungsauftrag in unsere Organisation hinein. Deswegen die T-Shape Profile People. Ist nicht so einfach, nicht? Man geht immer auf ein Terrain, wo man nur Halbwissen hat. Und da muss man sich sehr verlassen können auf die Person, die dann mit dazukommt, dass man dann ein Team bildet. Das ist irre Vertrauensgeschichte. Und das lernt man, wenn man 2-3 Mal funktioniert hat, dann geht man beim 4. Mal sowieso dahin.
Und Christian, jetzt kennst du dich ja so viel besser in der Netzwerkwelt aus als ich. Machen das andere Netzwerke anders? Also weil, ne, the power of one. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt draußen gucke, alle deklarieren das. Alle sagen, wir haben ganz viel geändert und wir machen jetzt ganz viel integriert und so.
Ja.
Wie ist da deine Wahrnehmung?
Also erstmal gibt es ja nicht so viele Netzwerke. Ne? Also können wir ja ein bisschen konkret werden. Ich mag sie alle. Insofern, wenn ich jetzt was sage, ich meine es nicht gegen euch. Ja. Also bei WPP habe ich das Gefühl, es werden Agenturen addiert, aber nicht integriert. Die haben eine wahnsinnige Stärke von unterschiedlichen Agenturmodellen, aber die Integration, wie wir das im Teamlayer haben, mit auch geteilter Verantwortung sehe ich da nicht. Dann gibt es ein Netzwerk, da weiß ich gar nicht, wie sie zusammenarbeiten, möchte ich jetzt so. Und dann gibt es meine alte Publicis mit Power of One. Da habe ich, wie eingangs schon gesagt, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich finde, dass wir das im Kleinen, und ich rede ja gar nicht über Omnicom, sondern im Kleinen noch ein bisschen konsequenter betrieben haben, durch echt eine GmbH, die am Ende meldet, durch ein Client-Lead. Wir haben null Redundanzen im Team-Setup. Ich finde, wir sind ein bisschen schneller, aber wir hatten es ja auch leichter. Also die Publicis mit Power of One hat auch noch mit der Media-Integration da schon noch eine andere Größe, auch menschenmäßig, die sind ja 3.000, 4.000, also da ist schon nochmal ein Unterschied. Und ja, insofern würde ich sagen, und dann natürlich Serviceplan mit dem Haus der Kommunikation, da weiß ich nicht so genau, da habe ich immer das Gefühl, dass die Häuser in sich integriert sind, aber dann die Häuser über Deutschland verteilt nicht integriert sind, da habe ich nicht genug Einsichten. Aber ich kann sagen, für uns, wir sind so integriert, dass wir innerhalb der Omnicom-Welt, da tut sich ja gerade eine ganze Menge, und letzte Woche konnte man von Nancy auch den Post offiziell über uns lesen, wir derzeit sehr viel auf Reisen geschickt werden, dass wir in anderen Ländern und auch bei anderen Marken und Organisationen präsentieren sollen, wie uns das gelungen ist. Das heißt, man schaut auf uns und wir sind ein Stück weit ein Role Model, weil wir auch ganz gut uns entwickelt haben, und nicht alles ist richtig, aber man interessiert sich dafür.
Die Omnicom hat auch immer schon eine starke Zusammenarbeitskultur gehabt. Also das ist immer schon. Ich bin seit 5 Jahren jetzt dabei. Und war ja vorher, wie Christian auch, in der Publicis-Welt. Als ich zu Omnicom kam, fehlte mir sowas wie Power of One oder irgendein Leitstern. Gleichzeitig war ich aber begeistert, wenn ich irgendwelche Kollegen, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Agenturen, die vielleicht auch gar nicht, also eben Hearts and Science, Ketchum, PhD, in anderen Bereichen der Omnicom angerufen habe. Ja klar, helft dir. Du brauchst nochmal 3 Case-Studies. Hier kannst du haben, kannst du auch unter eurem Logo machen. Und wie wir es mit dem Revenue machen, schauen wir, wenn wir den Bären erlegt haben. Ja. Das ist eine grundsätzlich tolle Kultur in der Omnicom, muss ich sagen, die wirklich Spaß macht. Und darauf aufbauend konnten wir eben dieses sehr integrative Modell, die wir BDO für uns jetzt auch bauen, und schauen jetzt mal, was sich sonst noch so alles tut in der Omnicom.
Und sag mal, wo ihr Omnicom gerade erwähnt habt und so die kürzlichen Posts, also was ich auch wahrgenommen habe, ist ja dieser Ansatz, zumindest international sehr stark auf die Zusammenführung von Agenturmarken zu setzen. Jetzt weiß ich nicht, werden wir in diesem Podcast auch nicht so transparent besprechen werden. Ist ja die Frage, ist das eine Blaupause für Deutschland? Habt ihr auch mal überlegt, braucht es eigentlich unter dem Team BBDO weiter die Einzelagentur-Brands, weil sie dann doch nochmal für eine spezifische Expertise stehen, die euch hilft, in dezidierten Digital-Etats nochmal reinzugehen? Wie ist da eure Sicht, unabhängig von Entscheidungen, die wir vielleicht alle nicht beeinflussen können?
Ja, also weiß ich nicht, ob wir was nicht beeinflussen können. Also ich sage erstmal meine Grundhaltung. Meine Grundhaltung ist, ich finde es nicht sinnvoll, wenn man Gleiches zu Gleichem führt, weil aus Gleichen zu Gleichen entsteht kein Wachstum. Da entsteht nichts Neues, sondern das ist für mich immer ein Kosten- und Effizienz-Case. Das heißt, wenn ich eine Werbeagentur mit einer anderen Werbeagentur zusammenführe und vielleicht sogar die Marke aufgebe, dann ist das für mich nicht nach vorne gerichtet, sondern für mich ist das, wir machen aus dem Status quo etwas Effizienteres. Deswegen bin ich davon gar nicht so ein großer Freund. Einzig, man kann darüber nachdenken, ob man immer parallel pitcht oder ob man sich dann mal entscheidet, dass nur eine Agentur ins Rennen geht. Aber auch das ist ja eine Effizienzfrage und nicht eine Frage von neuen Wachstumschancen. Ich bin ein Riesenfreund davon, wenn man komplementäre Kompetenzen integrativer führt. Jetzt ist Team BBDO für sich genommen eine interessante Integrationsgeschichte, aber ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn wir innerhalb der Omnicom Group noch viel mehr uns systemisch mit der Media, mit den verschiedenen digital- und performance-orientierten Marken verbinden, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass da Wachstum entsteht, Mehrwert für den Kunden, bessere Growth-Szenarien, die man anbieten kann für das Wachstum unserer Kunden. Erstmal Punkt. So, jetzt haben wir in der Omnicom eine Mediagruppe, eine Werbegruppe, eine eher digital orientierte Performance-Gruppe und noch eine Gruppe von freieren Agenturen. Das ist global so geführt und das halte ich auch für genau richtig, weil wie soll unser oberster Chef sich mit allen Fragmenten immer beschäftigen? Da macht es schon Sinn, dass man sagt, ich bin wie der Flo Adamski, der Chef für Media, und wenn du was zum Media wissen willst oder wir da Entscheidungen fällen, dann bereite ich das vor. Und das gleiche mit Troy für die Omnicom Advertising Group und so weiter. Und dann gibt's noch die anderen. Das halte ich für richtig. Und jetzt halte ich es für genauso richtig, dass man sich Regionen und Länder anschaut und überlegt, was ist für den Kunden im Markt das beste Szenario. Nicht für uns. Ich bin immer für Wachstum und nicht nur für Cost-Cutting. Und so wird das auch behandelt. Und deswegen gibt es manche Regionen, die werden eher unter der Omnicom, unter dem Omnicom-Schirm geführt. Manche Marken wurden auch aufgegeben, weil sie aus sich heraus zu schwach waren, aber in der Kombinationsstärke ausreichend waren. Und dann gibt es Märkte wie zum Beispiel Deutschland oder England, die sind so groß und so stark, dass man sich zum Beispiel für Werbeagenturnetzwerke bewusst entschieden hat, die haben 3 Netzwerkmarken im Markt und die arbeiten innerhalb der Netzwerklogik, BBDO zum Beispiel, Australien, Asia, Deutschland, England, Nordamerika, Südamerika. So, das ist BBDO und DDB hat eine ähnliche Aufstellung, TBWA auch. Und in den kleineren Regionen hat man zusammengefasst. Das ist die Logik. Ich möchte nochmal abschließend sagen, kombiniert nicht das Gleiche. Das ist kein Signal im Markt. Das interessiert den Kunden auch nicht. Aber wenn du eine neue Kompetenz gestaltest, dann wird daraus was. Und an solche Modelle glaube ich und die unterstütze ich auch zu 100%.
Du hast ja, Kim, auch nach Team BBDO gefragt. Christian hat ja gesagt, wir sind extrem komplementär zueinander aufgestellt. Und in diesen Großsäulen der Omnicom wird üblicherweise vieles vom Gleichen. Das sind die ganzen Digitalen, das sind die ganzen Werbeagenturen, das sind die ganzen Mediaagenturen. Wir sind ja eher horizontal breit und die Marken oder Firmen, die wir hatten, die sehr überlappend in ihrem Serviceangebot war, so eine BBDO, eine Proximity-Werbeagentur, sind nur noch BBDO. Als ich angefangen habe, hatte ich die InterOne und die Proximity Technology als 2 Marken und 2 Legal Entities zu führen. Die haben wir auch komplett verschmolzen. Also immer dort, wo es ein sehr überlappendes, ähnliches Service-Portfolio gab und damit auch ähnliche Kulturen, dort haben wir zusammengeführt. Aber die 4 Agenturen, die wir jetzt haben, sind sehr komplementär und sind wirklich unter der ganz andere Kultur, ob du jetzt bei uns mit den Digitalen oder wenn ich jetzt über den Flur zu Bettner & Company gehe, wo die Berater sind, das sind andere Menschen. Das Tolle ist, dass wir jeden Tag uns in der Küche treffen und dort ausreichend Social Space zusammen haben und dass auch die Zusammenarbeit erleichtert und man auch mal über Projekte in der Küche spricht und sowas alles. Nichtsdestotrotz sind das unterschiedliche Tierchen und die brauchen auf jeden Fall eigene Marken und auch eigene Organisationsformen, da bin ich überzeugt. Und darum bin ich so froh, dass wir als zusätzliches Vehikel Team BBDO haben, wo wir sagen, wann immer wir eine größere Zusammenarbeit haben, können wir das nutzen, um dort sozusagen mit Experten reinzugehen und dort uns gemeinsam neu zu finden.
Und sag mal, was mich nochmal interessiert ist, mache ich nochmal einen Rückgriff auf das, womit wir angefangen haben, nämlich der kreative Lead bei der InterOne auf dem E.ON-Pitch. Christian, du hast schon gesagt, okay, Fehlerkultur, mal gucken, was wir vielleicht, also hoffentlich klappt es, aber vielleicht lernen wir auch viel draus oder beides. Wie anders war der Pitch für dich versus die vielen Pitches, die du schon erlebt hast durch diese Lead-Konstellation?
Ja, der Pitch war komplett anders als alles, was ich bisher vorher gemacht habe. Ich mache mal ein Beispiel. Lass uns heute Abend mal abstimmen. Nee, sorry, heute Abend ist 18 Uhr, dann gehen wir nach Hause. Bitte? Wir sind im Pitch. Nee. Wir sind bei InterOne so, dass wir unsere Arbeit innerhalb der Arbeitszeit sehr, sehr gut organisieren können. Und das sind die Spielregeln. Alles klar. habe ich nicht gewusst. So, das war mal ein Unterschied. Morgens begann das Meeting mit, was haben wir heute zu tun? Wo wollen wir heute hin? Das heißt, mit der Zielorientierung den Tag begonnen, was ist das Ergebnis des Tages? Kannte ich auch nicht, weil Bottom-up ist, wir haben eine Idee und mal schauen, wo sie uns hinführt. Aber zu wissen, wie man den Tag enden will, super spannend. Der Kreative, der das Projekt geführt hat, war eben sehr konsequent in dem, was er getan hat und dem, was auf dem Tisch lag. Da ich anders erzogen bin, habe ich mir manchmal mehr Freiheiten gewünscht und habe gesagt, wir sind vielleicht noch nicht da. Und das musste er dann auch lernen, dass man vielleicht noch mal ungeduldig bis noch mal eine Schleife dreht, wenn es dann halt doch nicht so geklappt hat. Und das sind die Perspektiven. Ich glaube, digitale Projekte, die kommen einfach zu sehr definierten Ergebnissen und dann macht man den nächsten Schritt. Bei den Kreativprozessen ist man halt manchmal theoretisch dann da am Abend, aber praktisch dann doch nicht. Und diese Variabilität, die passierte dann zum Glück im Prozess dann auch und so musste man voneinander lernen. Aber der Kreative, ich sag jetzt mal, wie heißt der Max, der hat halt auch immer in dieser Endgame-Denke verstanden, die Washlist aufzuschreiben, zu sagen, sorry Leute, also gute Werbung, ja, jetzt haben wir einen Walz, was heißt denn das jetzt? Ja, ist das jetzt die Transformation? Was heißt denn das jetzt für Mitarbeitende? Was heißt denn das jetzt fürs Design? Was heißt denn das jetzt fürs Produktpackaging? Was heißt denn das jetzt eigentlich für ein POS? Und so weiter und so weiter. Und das habe ich sehr bewundert, weil man so eben da unterwegs ist, dass man alle den Fächer ganz groß aufdenken kann, um dann zu überlegen, wie priorisiere ich mich? Und das hat er wahnsinnig gut gemacht. Und insofern haben auch die Kreativen danach applaudiert und haben gesagt, das war der geordnetste Pitch und damit auch der entspannteste, den wir jemals erlebt haben.
Ich war in der Zeit, zumindest während einer Teil Zeit des Projektes, zwei Wochen im Sommerurlaub und das hat auch sehr viel Marriage Counseling, in Quotes. Also ich habe sehr viel abends dann mit dem Max wiederum am Telefon gehangen und gesagt, oh, das ist so schwierig mit denen und das ist so, ich verstehe es nicht und sonst wie. Und so haben wir von allen Seiten mitgeholfen und ich habe von der anderen Seite gesagt, du musst den ganzen Kreativen auch Freiraum geben. Und also ja, wir versuchen bei uns geordnet zu arbeiten, lieber Christian, aber wenn Pitche bei uns laufen, dann geht's gerne auch mal länger und werden nochmal 3 Dry Runs gemacht und so weiter. Aber da haben wir von allen Seiten mitgeholfen und haben versucht, alle Beteiligten mit an die Hand zu nehmen, zu beruhigen und immer wieder zu betonen, dass das Ergebnis sich lohnen wird. Und das Ergebnis hat sich hier sowohl gelohnt, weil wir einen Pitch und einen tollen Kunden gewonnen haben, aber auch, weil wir erlebt haben, dass diese Zusammenarbeit von unterschiedlichen Menschen großartige Ergebnisse liefert und wir voneinander lernen und es mit jedem Mal besser werden wird.
Du hast vorhin Operating Model erwähnt. Du bist ja auch in deiner Rolle als CEO da einen ganz wichtigen Faktor sozusagen in deinem Spielfeld. Was ich super spannend finde, ich habe vorletzte Woche mit einem CMO gesprochen und er sagte, was er wirklich erstaunlich findet, ist, dass in Pitches, ne, da gibt es ja gerade, wenn sie durch Pitch-Beratung geführt werden, immer auch mal die Frage des Ways of Working. Ja, das ist immer so die Frage, wo man dann denkt, oh, holen wir wieder diese 3 Standardcharts raus, wo die Tools drauf sind und irgendwelche Standardprozesse und so.
Auf jeden Fall eine liegende 8.
Ja, okay.
Ja, oder Triple 8.
Nein, und das Witzige ist, und das fand ich echt interessant, er hat gesagt, in fast allen Pitches oder sonstigen Projektauswahlprozessen, die er so begleitet und wahrgenommen hat, gibt es sehr selten Agenturen, die Überzeugungen, das Selbstbewusstsein und die Erfahrungen mit in diesen Raum bringen, um zu sagen, wisst ihr was, wir würden es so machen. Also, sondern es gibt ganz häufig ein, wie soll ich sagen, sofort auf den Rücken werfen. Ja, wie hättet ihr es denn gern? Wie seid ihr aufgestellt? Wir spiegeln das. Und er sagt, ich wünsche mir, also Stichwort Beratungskompetenz, ich wünsche mir jemanden, der sagt, so würden wir das machen. Passt das für dich? Weil er sagt, es gibt mir schon so ein gutes Gefühl, dass da jemand Ahnung von hat, mitgedacht hat, auf mein spezifisches Thema geguckt hat. Wie nehmt ihr das wahr? Oder wie geht ihr vielleicht auch in solche Fragestellungen rein?
Wir erleben halt zwei aus unseren ganzen Gesprächen mit unseren Kunden gibt es im Moment 2 große Ziele. Das eine ist nach wie vor natürlich Impact, Und die zweite große Frage ist Efficiency. Das heißt, wenn ich jetzt diese tolle Kampagne habe, wie bringe ich das Ganze auf die Straße und was brauche ich dafür? Und das sind zwei große Fragen, die wir bei den großen Pitchen jetzt auch immer wieder sehen, die ich zum Teil auch für Pitch entscheidend halte und entscheidender als die Big Idea, die präsentiert wird. Was ist das Governance-Modell, mit dem komplexe Marketingkonstrukte auch über Landesgrenzen hinweg gesteuert werden? Und was ist die technische MarTech-Landschaft, die ich darunter brauche, um das Ganze tatsächlich erfolgreich auszuspielen? Also wir nutzen da immer das Bild eines Eisbergs, wo wir sagen, oben ist die Kampagne und die tolle Idee. Und man sieht eigentlich, man ist davon begeistert und manchmal auch geblendet und man vergisst, was darunter für ein riesiger Eisberg an Aufgaben ist, die dann auch meistens in der Schnittmenge zwischen CMO und CTO sich befinden, wo der CMO ausreichend technisches Verständnis mittlerweile mitbringen muss, welche Systeme man dort braucht. Und da sind wir eben gerade auch bei Team BBDO ideal aufgestellt, weil wir mit der Werbeagentur als ein Beispiel die tollen Ideen entwickeln, gleichzeitig aber von unserer Seite mit der InterOne auch in der Lage sind, Experience, aber vor allem auch die ganze MarTech-Beratung mit zu übernehmen. Und wir sind jemand, der, ja, ich würde sagen, so einen Mittelweg gehen, wo du hast gefragt, geht ihr selbstbewusst rein oder nicht? Wir haben eben ein Grundsetup von Prozessen und Tools, die wir benutzen möchten. Und damit auch als Vorschlag reingehen. Wenn der Kunde aber sagt, nein, wir nehmen kein Jira, wir nehmen andere Tools beispielsweise, dann können wir uns darauf natürlich einstellen. Es sind auch ja nie die Tools, die entsprechend entscheidend sind, sondern wie man sie entsprechend anwendet. Aber da haben wir natürlich auch immer einen gewissen Konflikt zwischen, auf Kundenseite sind es ja auch zwei Welten. Das ist die Fachseite und der Einkauf. Und da gibt es auch unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Vorgaben, wie etwas befreist werden muss. Nicht? Die Fachseite möchte immer gerne agil arbeiten und der Einkauf möchte immer abgeschlossene Gewerke haben, um im Einkaufsprozess eine Vergleichbarkeit zu haben. Das hat beides eine Relevanz. Man muss da, und da machen wir tatsächlich den Rücken sehr gerade, das darf nicht auf dem Rücken der Agentur ausgetragen werden. Dass am Anfang immer gesagt wird, lass uns doch schön zusammen agil arbeiten. Ich weiß aber, dass ich in Wahrheit einen Festpreis habe. Und wenn ich einen Festpreis habe, dann muss ich am Anfang einen festen Scope haben und dann muss ich ein gewisses Scope-Management haben. Weil ansonsten wird man nicht glücklich auf den Prozess und am Ende auch niemand glücklich. Weder der Kunde noch wir.
Relevanter Punkt.
Wir sind gerade in einem krassen... Wir sind in einem krassen Pitch. Es geht um Content, Branded Content, brandnahe Kommunikation, aber always on. Wir haben es alles durchpräsentiert und dann dachten wir, jetzt kommen Fragen zur Kreation, unsere Ideen, Konzeption. Und eine Dreiviertelstunde wurde nur gefragt, wie kriegen wir Speed da rein? Wie haben wir eine Verlässlichkeit, dass das Team ist? Wie dockt ihr mit uns an? Und die Kreation war total und die Content-Experten waren total konsterniert, weil die gesagt haben, wir haben doch jetzt hier, das Ergebnis wurde doch gepitcht und jetzt reden wir nur über das. Also, will sagen, ich glaube, wie Boris es gesagt hat, mindestens heute 40-50% sind die Menschen und die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Und nur noch die Hälfte maximal ist das, was man in dem Pitch in Tagesform gezeigt hat an Creativity, Idea und so weiter. Das hat sich total verändert.
Ja, tolles Statement, finde ich auch. Nehme ich auch so wahr tatsächlich. Wenn gleich so eine gute Idee trotzdem immer noch verführt. Also ich glaube, es hängt auch ein bisschen am Gegenüber. Stichwort Emotionalisierung, Narrativ und so. Klar, wenn jetzt vor dir ein CTO sitzt, wird der sagen, so, das war jetzt nett, jetzt können wir mal so. Und da gibt es ja auch unterschiedliche CMOs, mit denen wir zusammen agieren. Aber ich bin in der Tendenz, bin ich auf jeden Fall bei euch. Liebe, ich habe, bevor wir wir sind in der finalen Runde sozusagen, die allerletzte Frage, ne, weil ursprünglich dachte ich nochmal Erfolgsfaktoren und so, aber ihr habt das zwischendurch immer schon alles genannt, ne, auf dem Weg, den ihr euch begeben habt, worauf ihr Wert gelegt habt, was wichtig ist. Vielleicht aber zum Schluss nochmal eher, weil ihr auch gesagt habt, wir sind auf dem Weg. Boris, du hast vorhin so schön gesagt, wir sind da noch nicht und es ist auch noch nicht die perfekte Welt. Was sind noch so die größten Hürden, die harten Nüsse, die ihr jetzt knacken wollt, knacken müsst, eine Herausforderung auf dem Weg, die ihr identifiziert habt?
Also für mich, wenn ich anfangen soll, ist es, dass du die ganzen Prozesse von Boris nicht mehr brauchst. weil sie eine Selbstverständlichkeit bekommen haben und weil es eine natürliche Vertrauenskonstellation gibt. Ich finde immer, wenn du mit ASCII, also RACI-Modellen arbeitest und solchen Dingen, ist das nur eine Formsache für etwas, was informell nicht funktioniert. Ich wünsche mir, dass Boris und ich überflüssig sind und uns auf andere Dinge konzentrieren können, als dass wir Leitplanken setzen. Dann haben wir es geschafft.
Also unterschreiben. Vertrauen ist genau das, was diese Zusammenarbeit und diese Überflüssigmachung von uns ermöglicht. Das Aufbauen von Vertrauen braucht aber sehr lange. Und allein die InterOne ist an 4 Standorten. Wir sind in Deutschland als Team BBDO an 5, 6 Standorten. Wir treffen uns häufig, aber dann doch alle paar Wochen persönlich. Das heißt, wenn wir nur auf Vertrauen setzen würden, das würde einfach zu lange dauern. Mhm. Und darum brauchen wir jetzt als Brücke dahin, hier und da eben Handläufe und ein paar Verkehrsschilder, um uns da auf den richtigen Weg zu bringen.
Arbeitssicherheitskonzept.
Je weniger man in irgendein Playbook reingucken muss, sondern einfach natürlich sagt, ich habe jetzt dieses Vertrauen, umso besser. Aber das ist einfach ein Weg dahin, den wir bestreiten müssen. Und da sehe ich uns als Enabler und Helfer, wie wir gemeinsam dahin kommen.
Toll, ihr zwei. Vielen lieben Dank für das Gespräch und die Insights, die ihr hier gegeben habt und geteilt habt. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Freude und vor allem, dass das Framework bald von ganz alleine fliegt und ihr euch auf noch mehr spannende andere Sachen konzentrieren könnt. Hat Spaß gemacht. Danke.
Vielen Dank. Vielen Dank.